Herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast der Stimme, eine Stimme geben. Heute zum ersten Mal nicht nur akustisch, sondern auch per Bildschirm. Ich werde diesen kleinen Podcast aufzeichnen und auf meinen YouTube-Kanal hochsetzen. SOS, Schauspiel und Sprache heißt er. Dort, dann könnt ihr das auch nochmal sehen, wenn ihr mich unbedingt angucken wollt. Ich erzähle euch heute was über das Hörspiel. Das hatte ich ja letztes Mal schon versprochen. Und zwar darüber, wie ein Hörspiel entsteht. Was sind die ersten Schritte? Wie geht es weiter? Produktion, Postproduktion und so weiter. Und dann ziehe ich mal einen kleinen Vergleich dazu, wie wird es denn eigentlich in einem Hörspiel-Workshop bei mir zum Beispiel ablaufen? Also das Erste, was man hat, ist natürlich eine Story, klar. Da gibt es einen Autor, da gibt es Drehbuchautoren, da gibt es Hörbuchautoren oder Hörspielautoren, die das schreiben. Und dann kommt er ins Studio. Und im Studio wird dann jetzt erstmal bearbeitet natürlich. Es wird aufgeteilt. Auch dort in sogenannte Takes. Das heißt, ein Hörspiel wird nicht unbedingt von vorne bis hinten durchproduziert, sondern ähnlich wie es beim Synchron ist, holt man sich eben die Schauspieler oder in dem Fall die Sprecher ins Studio und lässt ihnen alle ihre Dinge machen. Und am nächsten Tag kommt vielleicht der nächste. Der Unterschied zum Synchron ist, dass teilweise auch zu zweit oder zu dritt aufgenommen wird. Da komme ich später auch nochmal dazu, denn es gibt verschiedene Arten des Hörspiels, wo man eben vielleicht in diesen engen Dialogen zu zweit drin steht und das dann gleichzeitig spricht. Also das Erste, was ihm passiert, nachdem das Stück da ist, es kommt ins Besetzungsbüro, man holt sich die Sprecher zusammen. Auch dort geht es ein bisschen danach, wer ist gut und wen kennt man und welchen Charakter kann er darstellen. Denn die Figuren haben ja auch einen Charakter, möchte das Buch so ähnlich vorstellen, dass am Anfang auch so ein bisschen eine Personenbeschreibung steht. Ähnlich wie es zum Beispiel in einem Theaterstück ist, Figur X ist so und so, so ein Alt, das und das und der Typ, so und so. Und dann überlegt man sich halt, wen habe ich als Sprecher, wer kann das denn wohl machen? Dann wird es geteilt, dann geht es, ein Teil des Hörbuchs geht dann in die sogenannte Sprechproduktion, also geht da wirklich ins Studio, wo dann auch die Sprecher kommen. Und der andere Teil, beziehungsweise parallel läuft dazu, da werden dann die Geräusche und die Atmosphären dazu geschaffen. Als Atmosphäre meine ich jetzt nicht unbedingt so, ist es ein Hall, das ist nicht ein Hall, weil das kommt in der Postproduktion dazu, sondern einfach so gibt es Hintergrundgeräusche. Autobahn, Rummelplatz, Marktplatz, Kaufhaus oder was auch ähnliches. Und was gibt es an speziellen Geräuschen? Wie zum Beispiel heranfahrende Autos oder Kutschen, die kommen oder Pferde, die wegreiten. Schritte. Auch das ist ganz wichtig. Auch Schritte muss man über den sogenannten Geräuschemacher dann machen. Früher war der Geräuschemacher wirklich ein angesehener Beruf im Radio und Film und Fernsehen. Und der saß dann wirklich dann da und hat ganz viele Geräusche händisch gemacht. Heute läuft das alles digital, beziehungsweise über Datenbanken, die man dann hat, wo ganz viele Geräusche schon abgelegt sind. Viele kann man auch künstlich erzeugen und die werden dann eingespielt und eingespeist. Das läuft dann schon mal parallel, dass man sie heraussucht. Dann auf der anderen Seite haben wir dann die Sprecher, die eben ihre Rollen sprechen, einzeln oder zu zweit. Und dann wird das Ganze wieder zusammengefügt, wie es auch ähnlich ist wie beim Synchron. Die einzelnen Spuren werden übereinander gelegt und dann kommt als letztes die Geräusche und die Atmosphäre dazu. Beim Synchron sagt man FX, also diese Hintergrundgeräusche und diese speziellen Geräusche wie die Schritte oder eine Wagentür, die man jetzt ganz speziell braucht, weil sie sich direkt auf das Stück beziehen, die werden dann dort eingespielt. Und dann habe ich so 20, 25 Spuren, die einzeln liegen, die muss ich dann wieder zusammenfügen. Und dann als letztes kommt dann wirklich das dazu, brauche ich einen Hall? Spielt es zum Beispiel in einer großen Kirche? Oder spielt es in einem kleinen Raum? Oder in der Besenkammer? Oder in der U-Bahn? Diese ganzen Räume haben ja gewisse Klänge. Eine Kirche, klar, klingt ganz anders wie ein kleines Büro. Also einfach vom Hall her, nicht von den Hintergrundgeräuschen her. Eine U-Bahn hat auch einen ganz anderen Hall als ein eigenes Wohnzimmer. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr zu Hause ein eigenes Studio habt, geht ihr ins Studio, klingt die ganze Sache etwas anders. Sitzt ihr vielleicht direkt vorm Computer, vor der Kamera oder sitzt im Wohnzimmer oder im Büro, dann ist eine andere Dynamik drin. Ich übrigens produziere ganz oft meine Podcasts nicht im Studio, sondern ich versuche ein bisschen diese lebendige Dynamik noch ein bisschen hereinzubekommen und mache es dann eben anders. Und dann wird das Ganze zusammengefügt und dann hat man ein fertiges Hörspiel. Und manchmal ist man ganz erstaunt, wie viel und was Gutes dabei rauskommt. Ich hatte es vorhin gesagt, es gibt auch Aufnahmen im Studio beziehungsweise beim Hörspielen, wo man zu zweit oder zu dritt dasteht. Es gibt zwei verschiedene große Arten, ein Hörspiel aufzumachen. Das eine ist im Studio. Das läuft dann wirklich so, die Sprecher kommen ins Studio, sprechen ihren Part und gehen wieder. Und es gibt die sogenannten Live-Hörspiele. Das heißt, die werden dann vor Ort praktisch gemacht. Das heißt, man geht, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel unseren letzten Hörspielworkshop, den wir ja in einem Kloster, in einem alten Kloster haben spielen lassen. Und da gibt es Szenen, die spielen in der Kirche. Also gehe ich in diesen Kirchenraum. Das heißt, ich habe von vornherein schon meine Grundakustik dabei, den Hall, den Schall, den Grundklang dazu und spreche in diesen Grundklang hinein meine Aufnahmen. Das heißt, ich habe auch ein räumliches Verhalten. Die Schauspieler sind nicht nur am Mikrofon, sondern die bewegen sich in diesem Raum. Sind mal näher dran, mal ferner dran. Das Ganze gibt eine ganz andere Live-Atmosphäre natürlich auch. Und die können dann auch die Geräusche machen zum Teil live, also zum Beispiel Schritte. Die werden dann live aufgenommen. Die muss man später nicht mehr dazu schreiben. Oder man ist in im Speisesaal. Dann hat man vielleicht, kann man vielleicht sogar die Küchengeräusche aus dem Hintergrund schon mitnehmen, wenn der Speisesaal liegt ja ganz oft neben der Küche. Wenn das zum Beispiel am Hotel ist oder in einer Unterkunft ist, dann hält man das Mikrofon einfach mit dahin und hat dann dort auch schon mal die Hintergrundgeräusche, um sie als Atmosphäre zu haben. Und der Hall ist natürlich ein anderer. Habe ich eine Büroszene, dann sitze ich vielleicht in einem kleinen Raum oder stehe in einem Raum, habe da wieder einen ganz anderen Klang. Und da sind auch bewusste Unreinheiten in diesem Hintergrundklang durchaus auch gewollt, weil die natürlich auch wie in der Natur, ja, entstehen. Ja, wenn ich in einem Raum sitze und mich mit Menschen unterhalte, ist die Akustik natürlich nicht immer so rein und fein. Heißt für die Sprecher wieder auf der anderen Seite, sie müssen ein bisschen deutlicher reden, sie müssen ein bisschen klarer kommen, sie müssen auch ein bisschen stärker abgemischt werden. Aber diese Ungereimtheiten, dieses nicht immer im richtigen Sound sein und ein bisschen weg sein, ein bisschen hin zum Mikrofon, das ist gewollt, weil das ist dann Spiel und macht die ganze Sache natürlich nicht so steril. Ist dann wieder auf der anderen Seite etwas schwierig, natürlich abzumischen, weil du hast dann im Prinzip, du kannst zwar auch natürlich die Stimmen getrennt aufnehmen auf getrennte Spuren, das machst du auch normalerweise, aber du hast natürlich dann die Akustik dabei und die musst du dann irgendwo immer noch mit beiden verbinden. Die Geräusche, Spezialgeräusche, die werden dann wieder extra aufgenommen und werden dann mit dazu eingemischt. Auch da muss man natürlich dann besonders achten, dass man die gleichen Atmosphären hat. Das heißt, wenn ich in einem Büro sitze und habe eine Türöffnung, eine Türschließung, dann muss es, sollte es auch diese Tür sein oder eine ähnliche Akustik haben wie im Büro. Dann kann ich die nicht nehmen in einem großen hallenden Raum. Auf der anderen Seite, wenn ich in der Kirche stehe und habe dort eine Tür, die zu öffnen ist, dann brauche ich natürlich einen Hall, weil diese Tür ganz anders klingt. Den kann ich künstlich erzeugen. Dann mache ich es mir aber auch einfacher, wenn ich wirklich vor Ort gehe und dort in der Kirche diese Tür aufmache und zumache. Dann habe ich auf jeden Fall die richtigen Hintergrundsound dazu. Das sind diese beiden großen Arten, wie ich ein Hörspiel aufnehmen kann, rein im Studio und hinterher alles abmischen oder im Live vor Ort. Es kommt auch darauf an, was will ich damit erreichen. Also wenn ich jetzt wieder von unserem Hörspielworkshop letztes Jahr ausgehe, das hat im Mittelalter zum Teil gespielt, in der alten Kirche, dann möchte ich auch diese Unreinheiten haben, weil dann brauche ich diese Dynamik. Habe ich jetzt ein Hörspiel, was zum Beispiel in der Gegenwart spielt? Und vielleicht ein Krimi ist oder eher ein Diskussionshörspiel ist oder was auch immer es ist, ein Liebeshörspiel, dann ist das Dynamische nicht ganz so wichtig. Dann kann ich das auch gut im Studio aufnehmen und hinterher abmischen, weil da habe ich nicht so viel Dynamik vielleicht. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, was will ich erreichen, wo will ich hin. Mir persönlich gefällt es, diese Live-Geschichten immer sehr, sehr gut, diese kleinen Breaks, die auch da drin sind. Das Einspielen ist eine lange Aufgabe, wenn ich mich auch wieder an unseren Hörspiel erinnere vom letzten Jahr. Das Hörspiel selber ist 50 Minuten lang, aber das Abmischen, das Reinspielen, die Aufnahmen nehme ich jetzt mal weg. Die brauchen sowieso eine Zeit. Man sagt ja auch immer, für eine Minute Sprechzeit brauchst du mindestens das Doppelte an Einspielzeit, eher das Dreifache. Also wir haben für die 50 Minuten jetzt, glaube ich, reine Spielzeit sicherlich 6 Stunden gebraucht, mindestens. Dann kommt die Umbauzeit noch dazu. Aber das Abmischen hinterher braucht auch nochmal und das braucht doppelt so lang. Das heißt, fürs Abmischen von einer Szene, die 8 Minuten oder 10 Minuten dauert, brauche ich mindestens 30 bis 40 Minuten, wenn ich die Sprachtag so nehmen kann und da nicht noch schneiden muss. Dann kommen die Hintergrund, die sonstigen Geräusche dazu. Das ist eine ganz spannende Geschichte, aber aufwendige Geschichte, macht aber unglaublich viel Spaß. Und das Ganze sehen wir dann ein bisschen auch, wenn man einen Hörspiel-Workshop macht. Bei mir ist es immer so, dass wir in drei Ebenen arbeiten. Die erste Ebene ist, wir beschäftigen uns mit der Figur, mit dem Charakter. Das heißt, wir schauen uns an, wen spiele ich überhaupt, wer bin ich? Wir versuchen, die W-Fragen zu beantworten, Stanislavski und Strasberg-mäßig zu arbeiten. Also Strasberg hat diese W-Fragen entdeckt. Wer bin ich? Was passiert? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das heißt, mit diesen Charakterarbeiten arbeiten wir in Zweiergruppen, in Dreiergruppen, je nachdem, wie die Konstellationen dann auch sind, versuchen wir in Gesprächen und in Gefühlen die Figuren zu erstellen. Und dann gehen wir ran und nehmen ein bisschen Stanislavski mit dazu, nämlich dieses als ob. Das heißt, ich spiele vielleicht jemanden, der sehr ängstlich ist. Und dann denke ich zurück an eine Situation, wo ich sehr ängstlich war. Lasse dieses Gefühl aufsteigen und setze dann die Figur da drauf, die sich natürlich anders verhält in der Ängstlichkeit als ich selber. Ich spiele ja nicht mich selbst. Das ist ein schwieriges Wort, das mich. Daraus ergibt sich dann eben die Figuren, die Situation. Das sind die Grundarbeiten. Dann gehen wir in die Proben rein, einzelne Szenen, die auch so logisch aufgebaut sind. Wir haben zum Beispiel alle Szenen, die in der Kirche spielen, an einem Tag gemacht, alle anderen Szenen am anderen Tag gemacht, dass man nicht jedes Mal umbauen muss. Das heißt, für die einen oder anderen Kollegen zwischendurch, sie haben mal eine Pause, ist auch gut. Oder sie sind einfach nur Hintergrund. Manchmal braucht man auch einfach nur Hintergrund. Wird heutzutage übrigens auch meistens nicht mehr so gemacht, dass alle im Studio steht, sondern wird dann nachgemischt. Man hat dann zwei, drei Leute und die werden dann einfach verfünft oder versechsfacht. Das, was eben zum Beispiel Queen schon gemacht hat im Song Bohemian Rhapsody. Dann, also erste Phase ist eben Arbeitung an der Figur, auch ein bisschen Basic Acting, ein bisschen Improvisation machen, um sich frei zu spielen. Die zweite Ebene ist dann wirklich das Aufnehmen. Und die dritte Ebene, die parallel läuft, ist immer eine Aufgabe für diejenigen, die vielleicht gerade nicht dran sind. Die gehen nämlich hin und überlegen, was brauche ich denn jetzt noch an Geräuschen? Brauche ich noch Schritte irgendwo, weil ich die vielleicht nicht machen kann? Oder brauche ich ein Tellergeklapper? Oder brauche ich eine Schreibmaschine oder was brauche ich in dieser Szene? Manchmal ist es auch so was Simples wie Vogelgezwitscher, Hundebellen. Was im letzten Jahr ganz interessant war, wir hatten eine Kutsche, die kommt mit Pferden. Wie mache ich das, wenn ich keine Kutsche und keine Pferde habe? Das heißt, die überlegen sich dann, die arbeiten dann wie ein alter Geräuschemacher und machen aus ganz interessanten Dingen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, die Geräusche. Die Kutsche zum Beispiel letztes Jahr wurde dadurch gemacht, dass sie eine Mülltonne über Kies gezogen haben. Eine Kutsche. Und dann hatten sie eben ähnlich wie es früher mit Kokosnussschalen war, haben sie zwei Dinge aneinander geklopft. Das waren dann die Pferdehufe. Und solche Dinge werden da auch erarbeitet. Man lernt dann eine ganze Menge auch dadurch, dass man die Geräusche macht. Nämlich wie man mit einfachen Mitteln ist für uns als angehende Sprecher oder als Menschen, die vielleicht zu Hause ein bisschen Hörspiel machen, zum Beispiel für Hörspielprojekte oder ähnliches, eine gute Überlegung, wie kann ich denn mit einfachen Mitteln, ohne dass ich jetzt unbedingt in den Computer reingehen muss oder im Internet suchen muss, Geräusche fertigen? Natürlich gibt es auch im Internet ganz viele Seiten, wo man Geräusche finden kann. Salami-Sound ist zum Beispiel so etwas. Die kosten meistens auch nichts. Oft geht es gegen eine Spende. Da kann man eine ganze Menge finden, aber eben auch nicht immer alles und auch nicht immer alles passend und vor allen Dingen auch von der Grundakustik her nicht immer passend. Da muss ich dann nachher noch ein bisschen nachbearbeiten. Da sind wir jetzt bei Schnittprogrammen, die wir dafür brauchen. Auch da vielleicht noch ein kleines Wort dazu. Ich brauche ein gutes Schnittprogramm, mit dem ich auch zum Beispiel Atmosphäre, Hall und ähnliches einspielen kann. Da gibt es natürlich das berühmte Audacity. Das gibt es immer noch kostenlos. Damit kann ich ein bisschen was arbeiten. Audacity ist kostenlos. Das heißt, wir haben jetzt kein Hyperstudio-Equipment dabei, aber auch da kann ich mit den
Stimmen arbeiten, kann ich schneller machen.
ich kann sie langsamer machen. Ich kann ein bisschen Hall reinlegen. Ich kann ein bisschen die Stimme verändern und den Hintergrund verändern. Aber da sind meine Möglichkeiten irgendwann auch mal begrenzt. Vorteil ist, ich kann da ganz viel ausprobieren und es dann wieder wegmachen. Etwas besser, um auch die Spuren vor allen Dingen einzeln, wenn ich mit mehreren Spuren arbeiten muss, kommt Audacity irgendwann an einer Grenze. Da wäre Reaper zum Beispiel besser. Mit Reaper kann ich relativ schnell die Spuren untereinander schalten und habe einen guten Überblick darüber, Welche habe ich jetzt gemutet? Wo muss was hin? An welcher Stelle muss ich was einbauen? Das ist da schon besser geeignet. Auch dort gibt es die Möglichkeit, ein bisschen die Stimme zu verändern. Aber auch da dieses Programm, dieses Grundprogramm kostenlos ist, wird auch das natürlich irgendwann an seine Grenzen haben. Dann muss ich vielleicht, wenn ich das wirklich professioneller machen will, ein bisschen mehr gucken, was gibt es da noch? Cubase gibt es da zum Beispiel. Es gibt NCH, hat einige schöne Programme, die ein bisschen was Geld kosten, die auch meistens nicht so teuer sind. Da kann man dann ganz gut mit arbeiten. Steinberg hat gute Programme. Wavelab gibt es da zum Beispiel. Das ist mal eine Folge, über die kann man mal extra reden. Was gibt es alles an Programmen? Aber für das normale Hörspiel zu Hause, Verarbeitung oder auch für hörspielprojekt.de, also was man so ein bisschen auch hochladet, da würde ich dann schon empfehlen, Audacity oder Reaper zu nehmen. Das reicht völlig aus. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erzählt, wie das geht. Jetzt natürlich noch obligatorischer Hinweis: vom 12. bis 14.05. könnt ihr das mal ganz live erleben. Da gibt es wieder einen neuen Hörspiel-Workshop. Der findet diesmal statt in Frankfurt, ein bisschen in der Nähe von Frankfurt, nämlich in Höchst im Odenwald. Wir sind dort wunderbar untergebracht im Kloster Höchst. Keine Angst, wir müssen da nicht beten. Das ist eine Seminarunterkunft in einem alten Kloster. Wir werden dort auch voll verpflegt. Und da könnt ihr das mal erleben, wie das ist, eine Rolle erarbeitet zu bekommen. Die werden nämlich extra für euch geschrieben, für die Teilnehmer geschrieben, die Rollen. Das heißt, es ist eine Weltpremiere. Das heißt für euch auch, ihr könnt dieses Hörspiel verwerten für die eigene Nutzung. Es ist rechtefrei. Da werden wir dann genauso arbeiten. Wir werden eben die Rollen uns erarbeiten. Wir werden dann in die Aufnahmen gehen. Wir werden in den Aufnahmen feilen. Ihr werdet die Geräusche selber erarbeiten, die es dafür gibt. Und sind dann von Freitags nachmittags an, sind Sonntag mittags da fertig. Das Hörspiel vielleicht erst 2 Tage später. Wenn das nämlich wieder so aufwendig wird wie das letzte mit 50 Minuten, dann kann ich dann nur einen Teil davon fertigstellen. Und der Rest, der kommt aber auf jeden Fall danach. Wenn ihr da mal hören wollt, wie sowas entstehen kann, beziehungsweise wie sowas klingt, wenn es fertig ist, will ich euch auch den YouTube-Kanal. Da findet ihr das Geheimnis der Klosterkirche. Das ganze Hörspiel übrigens großartig. Auch die Musik ist zum großen Teil von den Teilnehmern selber gemacht worden, ganz spontan. Könnt ihr mal reinhören, wie sowas entstehen kann und was dann in der klingt. In diesem Jahr wird es nicht das Kloster sein, auch wenn wir im Kloster wohnen, sondern dieses Jahr geht es um Gäste in einem Hotel, wobei nicht ganz klar ist, ist das wirklich ein Hotel oder ist es vielleicht was anderes oder also es geht ein bisschen ins Fantasy-Bereich. Es bleibt so ein bisschen was in der Schwebe und wir wissen nicht genau, wer sind denn eigentlich hier die Bösen in Anführungsstrichen. Ist es das Hotel oder sind es die Gäste, die irgendwie nicht ganz koscher sind. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, guckt auf meine Website sos-schauspiel-und-sprache.de oder schreibt mir eine kurze E-Mail info@sos-schauspiel-und-sprache.de. Da findet ihr auf jeden Fall mehr Informationen auf der Website im Reiter Schauspiel, steht es ganz oben dran. Und wer sagt, würde ich gerne machen, kann ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Dann guckt mal, im Oktober gibt es in München noch einen ähnlichen Workshop, Hörspiel-Workshop. Zwar nicht mit Vollverpflegung läuft, da müsst ihr euch da selber kümmern, dann einfach auch gucken könnt, ist dann vielleicht das vom Termin her besser, wird dann wieder ein anderes Hörspiel sein. Das war's für heute. Experiment, das auf YouTube zu setzen, mal gucken, ob es funktioniert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.